Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Saufgesabbel, der Gourmet-Podcast mit Max und Kirill aus dem Kindfels Kitchen & Wine in der Hamburger Hafen-City. Jede Woche teilen die beiden mit euch spannende Trink- und Essgeschichten. Hier gibt es nicht nur was auf die Ohren, sondern auch immer wieder was Neues für den Gaumen. Viel Spaß mit einer neuen Folge Saufgesabbel. Cheers!
Moin moin ihr Landratten, ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Natürlich heute an meiner Seite Max.
Moin Kirill, moin da draußen.
Ich hoffe, es geht dir gut.
Mir geht's bestens.
Heute machen wir mal einen Podcast. Also heute dreht sich tatsächlich die Thematik ein bisschen mehr um Essen als um Wein, aber der Wein darf natürlich nicht fehlen.
Das ist ja immer Ansichtssache, wenn man anfängt.
Sehr gut. Ja, sehr schön.
Nein, es geht heute um, wir hatten ja jetzt vor kurzem eine Folge mit Sommerwein oder Weine, die man auch gut im Sommer trinken kann. Und jetzt haben wir mal gesagt, wir machen typische Sommergerichte, die du in der Küche ab und zu mal zauberst.
Die wir als Sommergerichte sehen, das sollte man vielleicht dazu sagen. Das ist ja unser Geschmack, über den wir heute sprechen. Aber vielleicht sprechen wir ja einige unserer Zuhörer auch damit an.
Ja, gehe ich stark davon aus, das sind ja schon schöne Geschichten, die, glaube ich, sehr viele sehr gerne essen. Und du hast eben die Gerichte ausgesucht und ich habe dann mal vier passende, hoffentlich passende Weine dazu ausgesucht. Und da müssen wir eben jetzt mal schauen, wie wir, ob das auch alles so zusammenpasst.
Das, ich vertraue dir einfach. Ich glaube, das passt alles sehr gut zusammen. Du hast uns heute vier Weine mitgebracht, ich habe vier Gerichte mitgebracht und ich würde auch direkt schon anfangen. Einer meiner Lieblingsgerichte, was wir jetzt auch oder aktuell quasi als Tagesempfehlung haben. Ich habe nämlich von unserem französischen Lieferanten unfassbar tolle Tomaten bekommen. Und zwar alte Sorten, die wir mit Büffelmozzarella servieren. Die Tomate spricht für sich. Wir machen da gar nicht so viel dran. Also es ist eigentlich eine Art Tomatensalat, aber die Tomaten sind in gröbere Scheiben geschnitten, um den Geschmack einfach auch zu haben und nicht einfach nur in Würfel. Dazu Büffelmozzarella aus dem einfachen Grund, weil Büffelmozzarella für mich immer, ja, wie soll ich sagen, so eine Salzigkeit von vornherein mit sich bringt. Dazu servieren wir oder servierst du oder empfiehlst du, nein, empfiehlst du welchen Wein?
Ich empfehle dazu jetzt einen spannenden Weißwein aus dem Norden Portugals.
Her damit.
Es ist ein Alvarinho aus der Region Vino Verde und kommt von Anselmo Mendes. Der gilt so als der König dieser Rebsorte einer der Könige vielleicht dieser Rebsorte in Spanien. Es gibt da, in Portugal, Entschuldigung, gibt da noch ein, zwei mehr.
Ja, die hat gewonnen. Also.
Schwein hat gewonnen, ja, aber beim Alvarinho bin ich doch lieber in Portugal. Es gibt den Alvarinho ja auch in Spanien, da wird er dann allerdings nicht mit V geschrieben, sondern mit B geschrieben, Alvarinho.
Alvarinho.
Aber ich bin meistens doch eher bei der portugiesischen Variante. Das ist jetzt Jahrgang 2022, Alvarinho Contacto von Anselmo Mendes. Für mich ein ganz spannender Wein, den ich das erste Mal selber in Portugal probiert hatte, in so einem kleinen Restaurant. Und da gab es eben auch so einen Tomatensalat dazu. Da war jetzt kein Büffelmozzarella dabei, aber ich konnte mich einfach gut daran erinnern, dass es einfach wunderbar mit der Tomate harmoniert hat. Da war frisches Olivenöl mit dabei, da war so ein bisschen Fleur de Sel mit dabei.
Genau, das machen wir auch alles dran. Genau.
Und da habe ich gedacht, das probieren wir heute mal zusammen, ob das vielleicht auch zu unserem Büffelmozzarella.
Aber warum der Wein zu der Tomate? Tomate bringt ja, also ich glaube, man sollte auch, Tomate ist nicht gleich Tomate. Das, was wir hier vielleicht im Supermarkt bekommen, ist eigentlich rotes Segment, was nach Säure und Wasser schmeckt. Tomate kann eben auch wirklich nach Tomate schmecken, wenn man die richtigen Tomaten nimmt. Also was heißt die richtigen? Oder zu der richtigen Jahreszeit die zu sich nimmt. Tomate ist auch ein saisonales Gemüse, eine saisonale Frucht, würde ich schon behaupten. Warum dieser Wein bei der Tomate, also was?
Lass ihn uns doch erstmal probieren.
Ach so, okay, ja, verdammt, ich wollte jetzt gerade total philosophisch werden, aber.
Ja, und dann verzettelst du dich immer, deshalb trinken wir lieber mal.
Du brauchst nicht das auf angucken dabei, während du sagst, dass ich mich verzettel. Also ganz ehrlich, was soll denn das jetzt?
Albarino in der Regel kann sehr knackig von der Säure sein, kann sehr.
Aber der hier nicht.
Kann sehr intensiv sein, aber genau wie du gerade schon am Gaumen selber festgestellt hast, der ist von der Säure relativ harmonisch. Das hat eben mit diesem Wort Contacto zu tun. Damit unterstreicht der Winzer, dass er hier eine, ja, ein paar Stunden gehende Maischestandzeit gemacht hat. Mhm. Also die Trauben leicht angepresst hat, dann den austretenden Saft mit den Trauben ein bisschen in Kontakt gelassen hat. Dadurch zieht er einfach so ein bisschen mehr Phenolik aus der Traubenschale. Und das, finde ich, steht dem Albarino hier sehr, sehr gut. Dadurch minimiert sich dann letztendlich auch ein bisschen die Säure. Der Wein kommt vom Granitboden, also er hat eine schöne Mineralität. Und er hat fast schon so ein bisschen was Salziges, was dann natürlich auch mit diesem schönen Fleur de Sel gut funktioniert. Aber ich finde es immer wichtig, Tomate kann für Wein wirklich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr herausfordernd sein. Und da bin ich immer eher auf der Suche nach einem Wein, der von der Säure ein bisschen dezenter ist, aber trotzdem eine gewisse Frische mit sich bringt. Also ich würde zum Beispiel Tomate niemals mit einem jungen, knackigen Riesling kombinieren. Das finde ich, okay, ist eine Kombination, die grenzt fast an Körperverletzung.
Aber meinst du auch, dass der zum Büffelmozzarella passt? Also ich meine, Büffelmozzarella ist ja wirklich würziger, salziger von vornherein.
Ja.
Passt das dann zusammen?
Absolut. Ich finde, dass das sehr gut passt, weil ich mag zum Mozzarella keine intensiven Weine. Also es gibt Käse, da braucht man auch ein bisschen mehr Power dazu. Ich finde, beim Mozzarella brauche ich eher eben so diese Salzigkeit, diese Würzigkeit, die der Wein hier ganz gut mit sich bringt. Aber ich würde jetzt zum Beispiel auch nie, das, was du ja gerne magst, ich würde nie so einen holzfass gelagerten Chardonnay zu einem Büffelmozzarella machen, weil dann dominiert einfach der Wein und dann kann dieses schöne Produkt ja einfach nicht mehr für sich sprechen. Also
der Mozzarella zählt ja zu Frischkäsen, also ist eigentlich eine Frischkäse Zubereitung, ich weiß nicht, ob ich da richtig bin, nagelt mich bitte nicht fest, aber zählt eigentlich zum Frischkäse, weil es ja ein Produkt ist, was sehr, sehr fein vom Geschmack ist.
Ja, und gerade wenn er ja auch wirklich ganz frisch ist, dann noch diese Cremigkeit mit sich bringt, das ist einfach auch ein tolles Mundgefühl. Ich finde, dass dann oft auch so eine leichte Säurenote ja
mit. Durch die Molke, genau.
Durch diese
Molke bringt das mit sich, ja.
Und das, finde ich, macht Mozzarella wirklich auch zu einem meiner Lieblingskäse im Sommer. Also ich mache das auch gerne mal zu Hause. Einfach schön Tomaten aufschneiden, ein bisschen hochwertigen Mozzarella oben drauf, Olivenöl, schönes Ciabatta dazu, Abfahrt. Also da brauche ich auch manchmal gar nicht mehr.
Brauchst du gar nicht mehr, ja, absolut.
Und ich glaube, für viele in unserer Zuhörer ist auch so Tomate, Mozzarella oder Caprese, wie man es ja auch nennen kann.
Genau.
Das ist ja fast der Inbegriff eines Sommergerichts, so ungefähr. Also findet man auf nahezu jedem Grillbuffet, sage ich mal.
Nee. Warte, weißt du, was der Unterschied zwischen Büffelmozzarella und also dem Mozzarella, den man sonst im Supermarkt bekommt?
Ja, es sind, glaube ich, also wenn ich es richtig im Kopf habe, zwei verschiedene Kuharten.
Genau, es ist unterschiedliche Milch, unterschiedliche Milch, ist richtig.
Genau, du hast einmal halt diese klassische Kuh und einmal hast du diesen schwarzen Büffel, der in Italien lange für die Landwirtschaft auch eine große Rolle gespielt hat. Ne? Also gerade so in der Po-Ebene, wo ja viel Landwirtschaft ist, da war das einfach ein ganz, ganz wichtiges Tier und man nutzt dann natürlich alles. Wir hatten ja auch mal eine Zeit lang Steaks von diesem Wasserbüffel, erinnere ich mich auch noch dran.
Ja.
Die war auch sehr, sehr lecker. Und die Milch, ja, gibt halt, ich finde sie immer ein bisschen intensiver vom Geschmack.
Absolut, ist sie.
Und wenn ich die Möglichkeit habe, kaufe ich auch immer Büffelmozzarella.
Ja, der Unterschied, also weißt du, der eigentlich, also von der
Herstellung. Das gibt doch, glaube ich, noch in der Herstellung, bei dem einen kommt echter Lab.
Von der Herstellung unterscheidet sich es eigentlich kaum. Der einzige Grund, oder besser gesagt, warum man Kuhmilchmozzarella, weil es einfach deutlich günstiger ist, nicht in der Herstellung, sondern es gibt einfach größere Mengen von der Kuhmilch und von der Büffelmilch ist es irgendwann auch mal begrenzt und es ist, DOP meine ich sogar, es muss aus bestimmten Regionen kommen, bei dem Büffelmozzarella und bei der Kuhmilch ist es egal, wo es herkommt.
Du siehst es ja auch im Supermarkt, du kannst ja, wenn du selbst bei Rewe oder Edeka kannst du ja von, weiß ich nicht, 99 Cent bis 5 Euro für einen Mozzarella. Oder?
Ja gut, aber 5 Euro, da bist du schon beim Büffelmozzarella.
Ja, genau, aber da ist ja auch wieder ganz viel und so sind die auch natürlich geschmacklich ganz, ganz große Unterschiede.
Absolut.
Ist ja immer wie beim Wein, ich gucke dann eher, dass ich halt auch irgendwie was Kleineres, Hochwertigeres bekomme, als dass ich zu großen
Industrie. Eher weniger und dafür qualitativ hochwertiger als viel und günstig und naja, eben qualitativ
Wie schmeckt dir denn der Weißwein?
Tatsächlich sehr gut, kann ich mir auch gut zu Tomate, die wir jetzt, ne, wir haben aus Südfrankreich Tomaten, verschiedene Sorten von süß bis ja in die Säure rein. Wir haben sowas wie grüne Zebratomate, wie man sie nennt. Die hat eben eine Säure, aber nicht Säure im Sinne von sauer, sondern wirklich eine sehr geschmeidige, angenehme Säure. Und ich finde, der Wein schafft da auch alles mitzunehmen. Ich würde jetzt nicht unbedingt dazu holländische Tomaten nehmen, die noch nie Sonne gesehen haben, weil dann wird der Wein einfach auch, glaube ich, auch nicht mehr attraktiv genug sein am Gaumen. Aber zu hochwertigen Tomaten oder auch Sherry-Tomaten, die eben auch eine Süße mitbringen, ist der Wein perfekt.
Ja, das hoffe ich.
Und Mozzarella passt dazu, Bombe. Lass uns doch über...
Du hast die obligatorischen Fragen noch nicht gestellt.
Ach so, was es kostet. Ja, natürlich. Ja. Verdammt, heute hat er mich an meinen Tomaten. Was kostet denn der Wein und wo bekommen wir ihn?
Also es ist, wie ich schon gesagt habe, Anselmo Mendes ist einer der bekanntesten Winzer für die Rebsorte Albarinho, eben aus dem Norden Portugals. Und man findet ihn beim ein oder anderen Online-Händler, vielleicht auch mal in einer gut sortierten Weinhandlung. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Wein nicht zu bekommen wäre. Und wir reden hier über ja so 12 bis 14 Euro.
Oh, das ist aber mehr als bezahlbar.
Ja, es ist, ich habe den...
Ist das easy drinking für dich?
Easy drinking plus, würde ich vielleicht sagen. Sehr schön. Also, easy drinking plus. Das ist schon ein Wein, den ich mir auch einfach gut... Das ist für mich, auch so, fällt für mich fast schon in die Kategorie so Terrassenwein. Der ist unkompliziert, hat aber trotzdem einen gewissen Anspruch. Und das meine ich eben mit diesem Plus. Also ich kann den schon gut trinken, aber so eine leichte Speise dazu habe ich auch ganz gerne. Und das ist...
Was hast du gesagt, wo bekommen wir denn?
Haben verschiedenste.
Also online auf jeden Fall.
Ja.
22er Jahrgang haben wir hier, sehe ich gerade auf der Flasche.
Genau, 23 gibt's jetzt auch schon. Wir haben jetzt eben noch 22, aber schöner Klassiker. Und es gibt von ihm noch mehr Weine. Also das ist jetzt eben der Albarinho Contacto. Es gibt auch Albarinhos im Holzfass ausgebaut von ihm. Mhm. Es gibt eine ganz knackig frische Weine. Er macht wirklich tolle Sachen. Hat auch zum Beispiel ein Joint Venture mit Dirk Leeport, wo sie ganz spannende Weine machen. Ist ein sehr umtriebiger Mensch und großartige Weine.
Leeport taucht sehr häufig in letzter Zeit bei uns in den Podcasts auf. Also Leeport, du bist ein großer Fan, ne?
Also ich mag die Stilistik und die Denkweise sehr gerne. Ich finde viele Weine wirklich unglaublich gut. Mhm. Marco war ja auch schon hier bei uns im Podcast.
Ja.
Haben wir auch eine spannende Folge gehabt und mag ich. Bin ich Fanboy.
Fanboy. Fanboy. Ist das nicht so ein Song von Peter Fox, Fanboy?
Das war Toskana.
Toskana Fanboy, ja genau. Das hast du mir sogar gesagt. Sehr schöner Song. Also, ne, die Sommerzeit bringt auch...
ja, das war letztes Jahr, da kamen
tolle Songs.
Absolut.
Gute Musik, gut. Ja. Ja, wir gehen jetzt weiter. Wir haben uns, oder ich habe mir Folgendes überlegt, dass wir mal über eine Gazpacho, so wie ich sie mache, also ich kann jetzt nicht sagen, es ist eine klassische, aber ich kann auf jeden Fall mal erzählen, wie ich sie mache.
Ich kann sagen, es ist eine sehr leckere Gazpacho.
Ja, das ist, danke, weiß ich zu schätzen, das aus deinem Munde. Wir machen die Gazpacho, wir mixen die nicht, wir entsaften das Gemüse. Mhm. Also quasi Tomate, Paprika, und zwar rote Paprika, keine grüne. Das machen nämlich ganz viele. Die grüne Paprika, wir bringen das Grüne durch Staudensellerie rein. Mhm. Das entsaften wir mit. Und wir entsaften auch tatsächlich Knoblauch. Ziehen das alles durch so ein Zentrifugalkraft, ziehen wir den Saft raus. Das Ganze würzen wir mit Olivenöl. Je nachdem, wem was schmeckt, wir haben im Moment Spanisches von Abequina, aus der Abequina Olive und Fleur. Das ist eigentlich alles, was da dran kommt. Also Chili und für die Schärfe kommt bei uns dran relativ viel tatsächlich. Manche finden das zu bumsi. Ich finde, das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, weil die Suppe ja auch kalt serviert. Das Gazpacho ist eine kalte Suppe. Extrem vitalisierend.
Ja, ich mag das halt gerade, wenn es auch so wirklich heiß ist. Ne? Also wenn du so...
Wenn draußen heiß ist.
Genau, wenn es draußen heiß ist, wenn es so 30 Grad und plus hat, dann finde ich so eine kalte Gazpacho, gerade auch mit dieser schönen Schärfe, wie du sie hast, immer eine schöne Erfrischung einfach auch. Und habe ich schon sehr häufig auch noch zu Trüffelschweinzeiten bei
dir. Ja, ich finde ja die Suppe großartig. Ich kann eine kurze Story dazu erzählen. Ich war mal mit der Dame, die im Off sitzt immer, da war ich das allererste Mal auf Ibiza und da haben wir so einen Mini-Biohof. Wir sind vom Flughafen gefahren und haben, da stand nur Organige Bio, ich weiß gar nicht mehr, das stand so confused da drauf. Da haben wir gesagt, komm, wir fahren da mal runter, sind dann die quasi da raufgefahren und dann stand da so eine Mutti, die hatte wirklich überall Haare, also wirklich überall. Außer die war so charmant und so cool, also die war wirklich cool drauf und ah, you wanna taste my really good Gazpacho? Und dann stand die da so im Eis, so 1-Liter-Flasche, gibt die jedem 1-Liter-Flasche. Hey, it's for you, taste it, taste it. Und wir haben die probiert und wir haben gesagt, es ist, wow. Also es gibt einfach, seitdem ist das so in meinem Kopf und ich versuche das immer wieder nachzukochen, kann man ja in dem Fall nicht sagen, nachzuahmen, diese Gazpacho und ich komme dem nah, aber nie komplett so, wie ich sie in Erinnerung habe bei dieser Frau, bei der wir das probiert haben. Und meine Frau ist immer mein, wie soll ich sagen, das Maß, wo ich dann sage, probier mal. Ja, kommt dem nah, aber wir sind noch nicht da. Und deswegen ist es immer ein Prozess und immer in der perfekten Versuche zu perfektionieren. Mal gucken, irgendwann schaffe ich es vielleicht. Aber ich meine, Gazpacho ist eine Suppe. Zu einer Suppe serviert man Wein oder lässt man es sein?
Ja, es ist immer so eine Streitfrage. Also sehr viele Suppen sind sehr schwierig für das Thema Wein. Wir hatten ja schon ein, zwei Mal auch das Thema so Rinderkonsommé und dann halt, finde ich, kann man immer gut mit Sherry oder wir hatten ja auch unseren Madeira zu dieser Pilzessenz, die wir gemacht haben. Das kann man schon immer gut machen. Aber grundsätzlich, es wird ein bisschen leichter, wenn die Suppen gebunden sind. Also wenn es Cremesuppen sind, dann kannst du ein bisschen mehr spielen. Gazpacho, ich hatte erst überlegt, ob wir jetzt heute einfach einen geilen, knackig trockenen Sherry dazu machen, weil das finde ich tatsächlich auch so einen ganz jungen, frischen Fino oder vielleicht sogar einen Fino en Rama.
Ganz jungen, frischen, ganz kurz eine Frage, ganz jungen, frischen heißt säurefrisch oder ganz jungen, frischen vom Alter her?
Naja, er muss mindestens 2 Jahre alt sein, sonst kann man sich nicht Sherry nennen, aber es ist jung, knackig. Also schon auch eine scharfe Säure, relativ hell von der Farbe, unglaubliche Salzigkeit. Das hatte ich erst überlegt, aber dann ist mir eingefallen, wir haben vor 2, 3 Wochen einen neuen Wein auf die Karte bekommen und den wird es auch bald bei uns im offenen Ausschank geben.
Da ist Gyros, ich sehe gerade auf der Flasche.
Ist jetzt nicht Ibiza, aber kommt auch von der Insel, andere Seite des Mittelmeers. Wir sind in Griechenland, aber auf der Insel Santorini. Und bei der Estate Agyros mit einem klassischen Assyrtiko von eben Santorini. Ganz, ganz spannender Wein. Hast du schon probiert?
Ja, ich habe schon mal genippt tatsächlich, weil ich auch gesehen habe, dass er aus Griechenland kommt. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben nicht an einer Hand abzählen, was ich an griechischen Wein getrunken habe. Ich finde es extrem spannend. Und dann sehe ich noch auf der Flasche 14 Volt. Schmeckt man überhaupt nicht raus.
Schmeckt man nicht raus, aber das war auch so ein bisschen meine Idee, dieser frischen Suppe schon auch ein bisschen Kraft jetzt entgegenzustellen. Ja.
100 bis 120 Jahre alt.
Gut, dann brauche ich ja nicht.
Nein, es tut mir leid, es tut mir leid, ich habe laut vorgelesen, was ich auf der Flasche sehe.
Genau, also das extrem spannend. Das Spannende auf Santorini ist einfach dieses uralte Traubenmaterial. Also das Weingut hat ein Durchschnittsalter in den Weinbergen von weit über 70 Jahren. Jetzt für den Wein sind die Reben 100 bis 120 Jahre alt. Ganz, ganz niedrige Erträge, weil es ist einfach unglaublich unglaublich anstrengend, auf der Insel Wein zu machen.
Warum?
Es ist alles wurzelecht. Das heißt, auf der Insel Santorini gab es noch nie die Reblaus.
Das ist schon mal gut.
Aber ist zumindest nicht von Nachteil. ist einfach so, wir haben dort einerseits Vulkanböden, weil es ist eine vulkanische Insel. Es ist tatsächlich ja so wie so ein Halbkrater, weil es war mal tatsächlich ein großer Vulkan und der ist dann so ein bisschen in sich zusammengefallen. So ein paar einzelne Blöcke stehen jetzt eben noch aus dem Wasser raus. Und das ist heute die Insel Santorini mit ihren kleinen Nebeninseln.
Ein natürlicher Deich im Endeffekt, der entstanden.
Na, der ist ein bisschen löchrig, der Deich. Aber es ist halt alles vulkanisch und dann haben wir aber sehr viel Sand und eben diese Vulkanasche auf der Oberfläche. Mhm. Und das mag die Reblaus überhaupt nicht. Da fühlt sie, da kann sie sich nicht vermehren, da kann sie sich nicht drin bewegen. Deshalb ist sie da nie, hat sich da nie verbreitet. Und somit haben wir eben dieses uralte Traubenmaterial. Wir haben von dem Weingut zum Beispiel auch einen Wein auf der Karte. Da sind die Trauben oder die Rebstöcke über 200 Jahre alt. Für den.
Aber das heißt ja, du hattest mir irgendwann mal erzählt, je älter der Rebstock ist, desto weniger Ertrag.
Genau, der Ertrag wird immer, immer weniger. Und du musst halt schon auch viel Arbeit investieren, dass du Trauben oder dass du da was rauskriegst. Aber die Trauben haben einfach einen unglaublichen Geschmack, weil die Rebe ja in weniger Frucht ihre ganze Energie stecken kann. Und sie bei 200 Jahren, das ist extrem tief gewurzelt, die zieht natürlich auch viel Mineralien und so dann aus dem Boden, was dann letztendlich halt in den wenigen Trauben landet. Hier haben wir jetzt 100 bis 120 Jahre alte Weinstücke. Auch das ist schon wirklich sehr, sehr ordentlich. Und ein Wein, der für mich eben so einen Hauch, ja, fast so ein bisschen exotische Frucht mit sich bringt, fast so ein bisschen an Litschi, weißen Pfirsich erinnern. Was ich dann,
cheers, warte,
so einen schönen Kontrast finde zu deiner leichten Schärfe, die du in der Gazpacho.
Aber jetzt mal ganz kurz, Gazpacho kommt ja aus Spanien, der Wein kommt aus Griechenland und ich kann mich auch an eine Sache erinnern, hast du gesagt, was aus dem Land oder besser gesagt, ne, aus der Region kommt, das passt dann auch zusammen. Warum hast du keinen Spanier genommen, warum den Griechen?
Weil wir, glaube ich, noch nie einen griechischen Wein im Podcast hatten und
das stimmt,
ich erst hatte das zu zeigen. Und ich finde, es passt gut. Das ist eine Faustregel. Also das ist eine Regel, die in meistens sehr gut funktioniert. Mhm. Gleiche Region passt meistens auch zusammen. Aber es heißt ja nicht, dass es woanders nicht auch was Passendes gibt. Und hier,
deswegen frage ich.
Hier hatte ich jetzt einfach Lust, das auch zu zeigen, weil ich mich auch schon tierisch drauf freue, das eben bald im offenen Ausschank bei uns zu.
Das werden wir im offenen Ausschank haben?
Das werden wir im offenen Ausschank haben.
Die obligatorische Frage kommt jetzt. Was kostet uns der Spaß? Weil der Spaß schmeckt ziemlich gut.
Der Spaß ist nicht schlecht, kostet so 30 bis 35 Euro. Mhm. Die Flasche, also ist jetzt auch nicht so günstig, aber wenn man halt überlegt, dass die Trauben oder die Weinstöcke so alt sind, dass wir extrem viel Handarbeit haben. Du kannst auf der Insel nichts mit Treckern im Weinberg oder so machen. Die benutzen überwiegend Maulesel tatsächlich für die schweren Arbeit.
Oh, Esel!
Und ich habe mit dem Weingutsbesitzer mal ein Tasting gehabt und er hat mir das erklärt. Also der Durchschnittspreis für Trauben in Griechenland liegt bei 50 Cent das Kilo, wenn du Trauben kaufen möchtest.
Okay.
Auf der Insel Santorini ist der Durchschnitt 7 Euro.
Ui. Naja gut, aber es liegt dann wahrscheinlich auch daran, dass du einfach wirklich, wirklich alles handmade.
Alles hand. Dann kommt dazu, dass es extrem trocken ist auf Santorini. Es regnet kaum, wenn dann mal nur ein bisschen im Winter was. Und da haben die, was ich ganz spannend finde, da haben die Winzer eine eigene Reberziehungsform entwickelt.
Was ist eine Reberziehungsform?
Reberziehung ist, wie ich die Weinrebe im Garten anbaue.
Das heißt, du schreist sie an, wenn sie nicht richtig wachsen. So wie bei Kindern.
Scheiße, deine Kinder etwa anders, glaube ich.
Nein, natürlich nicht. Nein, aber nochmal,
also,
entschuldige.
Wer die deutschen Weinberge kennt, da hast du meistens diese Drahtgestelle, ja, wo dann die Reben so, ich sag mal, so 60 Zentimeter gerade nach oben wachsen und dann geht's irgendwann nach rechts oder nach rechts und links werden dann solche Bögen.
Okay.
Ja. Das ist oft der sogenannte Guyot oder der, jetzt hört man der zweite gerade nicht an.
Reberziehung einfach.
Also es sind eben verschiedene Reberziehungssysteme. Dann gibt es auch sowas wie die Pergola, das hatten wir ja auch schon mal im Podcast, wo das, was die meisten als Terrassen über.
Ja, genau, genau.
Aber man da eben auch traditionell, dass wir
das glaube ich schon Italien, Italien hattest du es erzählt, oder?
Nee, ich hatte es von Madeira, glaube ich. Und nee. Wir hatten es schon.
Wir hatten schon auf jeden Fall. Ich wollte das nicht vertiefen, ich wollte nur wissen, was Reberziehung
ist. In warmen Regionen hast du oft den sogenannten Buschwein, wo du das relativ niedrig am Boden hältst und dann wächst das einfach wie so ein kleiner Busch eigentlich. Und auf Santorini haben wir die Culura-Erziehung oder auch Stefani genannt. Da werden die Reben immer so im Kreis geflochten zu einem kleinen Körbchen.
Mhm.
Und dann liegen die Trauben in der Innenseite. Und
damit sie nicht verbrennen wahrscheinlich. Ne?
Das ist das eine. Du hast einen Sonnenschutz, du hast einen Windschutz, weil wir sind ja auf einer Insel mitten im Meer. Du hast immer relativ viel Wind. Und der dritte Faktor ist der Morgentau.
Der fällt dann rein.
Der sammelt sich in der Innenseite. Oh. Und also die Pflanze bewässert sich eigentlich jeden Morgen selbst so.
Na,
und somit können die eben auch den extremen Hitze, also gerade wenn man ja auch die Wetterberichte aus Griechenland liest, so 40 Grad und mehr und Waldbrände und alles mögliche.
Ja,
die, die haben ja wirklich so eine krasse Hitzewelle gerade. Da, da ist eben diese Erziehungsform und die ist da seit Jahrhunderten, wird die auf der Insel benutzt. Also man hat da schon, man adaptiert eben auch an die natürlichen Gegebenheiten. Hm. Ganz spannender Wein und ich glaube, die meisten verbinden halt mit griechischem Wein irgendwie das, was sie bei ihrem Griechen um die Ecke zum Gyros eingeschenkt kriegen, was wirklich teilweise unterirdisch ist. Und
ja, leider, ich hatte das neulich erst mit einem Kollegen, mit einem Gastro-Kollegen, von denen du auch kennst, dass die Griechen, also es ist quasi die, die ja diese griechische Küche hier nach Deutschland gar nicht so wirklich transportiert wird. Die griechische Küche ist eigentlich total faszinierend und total schön. Nur leider wird hier
hier wird die griechische Küche auf Gyros und Pommes.
Und Pommes, genau. Und das ist eigentlich gar nicht die wirkliche griechische
Küche. Wir waren mal als Kinder mit unseren Eltern in Griechenland und da gab es immer so Kartoffelscheiben. Das ist eigentlich, die wird auch irgendwie frittiert. Das ist eine Art Pommes. Und dann war da unglaublich viel Salz und Knoblauch mit dran.
Knoblauch und Rosmarin, das ist so deren Liebling. Knoblauch, Rosmarin wird, glaube ich, die Küche, die ich kenne, wird extrem viel benutzt, super lecker. Also, aber nicht so, dass das immer nur dominant ist, sondern es ist wirklich einfach eingebunden. Aubergine wird ja sehr, sehr viel in Griechenland verwendet. Geflügel gibt es in verschiedenen Varianten. Ja. Also es ist nicht nur die Metaxa-Soße, die du hier irgendwie auf den Karten findest, die total
saulig, lecker,
unangenehm schmeckt, sondern es ist viel, viel vielseitiger. Und jeder, der mal in Griechenland war und da auch ordentlich nicht in den Touristenfallen gegessen hat, weiß das auch.
Und ich finde es eben spannend, auch mal griechische Weine zu zeigen. Wir nehmen das jetzt eben, haben das jetzt auf die Karte genommen, wie gesagt, den Wein, den Estate Assyrtiko, wird es jetzt auch bald, also ich denke mal, nächste Woche machen wir den Wechsel bei uns dann im, auf der Karte.
Sag mir mal, wo kriegst du oder wo bekommen unsere Zuhörer den Wein? Weil, wie gesagt, sehr spannend, sehr interessant und mal wirklich was ganz anderes.
Das Weingut hatte bis vor kurzem gar keinen Importeur in Deutschland und ist jetzt bei unseren Freunden im Hause Teesdorf.
Teesdorf, das heißt, da können auch die Leute,
das
ich wollte schon gerade per WhatsApp sagen, aber es ist nicht WhatsApp.
Nee, WhatsApp funktioniert bei denen, glaube ich, noch nicht.
Aber bei Webshop.
Genau, die haben einen eigenen Online-Shop, wo du die Sachen bestellen kannst. Ich glaube, da kostet der 34 Euro die Flasche, ja.
Ja, gut. Ist sogar bezahlbar und tatsächlich sehr zu empfehlen. Finde aber kein Saufwein, sondern eher ein Essensbegleiter.
Absolut, absolut. Aber eben zu der Gazpacho kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, dann gehen wir zu meinem nächsten Gang. Ein sommerliches Gericht. Viele werden es kennen. Ich glaube, alle werden es kennen. Ceviche. Ceviche ist eigentlich so ein Klassiker, ist ein rohmarinierter Fisch, wird oftmals mit Kabeljau gemacht oder mit Ludemer oder was du auch, als wir vorhin drüber gesprochen haben, hattest du ja auch Dorade genannt. Ich kenne es klassischerweise tatsächlich, also meine klassische Weise mit Kabeljau, der ganz dünn aufgeschnitten wird, dann kommt ein Limette drauf, etwas Salz, Chili, Schärfe, Schärfe braucht man auch. Schärfe wirkt ja antibakteriell auch nochmal. Ne? Wir reden hier über rohen Fisch und die Säure, die fängt den, ich denke mal so, die ganz alten Köche würden sagen, so nee, dann gart nichts, sondern doch Säure greift schon natürlich auch an und gart das auf eine Art und Weise. Kaltgarverfahren. Und dazu kann man ja allerlei machen. Und was hast du uns als Wein dazu gemacht? Weil wir reden hier über sehr dominante Säure. Sehr viel Säure tatsächlich. Und was trinkt man antisäuerisch?
Ja, ich finde, Ceviche lebt einerseits von der Säure, lebt andererseits von der Schärfe. Also Chili, finde ich, ist immer ganz, ganz wichtig im Ceviche, aber auch so Sachen wie rote Zwiebeln. Ich finde Koriander auch immer ganz spannend.
Ich auch, ja, absolut.
Ich glaube, Ceviche, es gibt ja unzählige Rezepte. Jeder hat da irgendwie so seine Geheimzutat, die dann noch mit reinkommt. Gefühlt ist Ceviche auch so in den letzten Jahren halt zu einem absoluten Trend geworden. Ne? Mittlerweile gibt es ja sogar in Hamburg ein eigenes Ceviche-Bar, wo du nur Ceviche essen kannst.
Das weiß ich gar nicht.
Ja, hat Yassin mir mal erzählt. Also
Yassin, das ist unser wandelnder Guide für Hamburg-Restaurants.
Er hat meistens ganz gute Empfehlungen. Ich habe jetzt ausgesucht einen wunderbaren Riesling.
Aber es ist Laura Weber, also die kenne ich tatsächlich.
Genau, ist Laura Weber, kommt von der Nahe und ist ein Riesling-Kabinett aus dem Monzinger Frühlingsplätzchen, Jahrgang ist 2020. Also ein Wein, der jetzt auf der einen Seite natürlich schon noch eine gewisse Frische mit sich bringt. Er hat nur 7 Volumen an Alkohol, weil wir haben Restsüße. Also es ist eben kein trockener Wein. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, wir haben Schärfe, wir haben durchaus auch eine gewisse Säure. Und das möchte ich jetzt eben mit einer Portion Restsüße im Wein begegnen, so ein bisschen als Regulator.
Also ich rieche da dran, so ein bisschen Petrol ist auch schon drin, ne?
Das ist eben auch die Mineralität, die durchkommt. Das kann ich mir aber auch gut in der Kombination mit der Säure vorstellen. Ich habe jetzt bewusst kein Moselkabinett genommen, weil die sind oft ein bisschen knackiger von der Säure, ein bisschen raffer, sage ich mal. Ich habe mich hier bewusst für den von Laura entschieden, weil ich den immer von der Säure ein bisschen milder finde und somit die Süße, der Schmelz ein bisschen mehr durchkommt. Es ist für mich ein leichter, tänzelnder Wein, der geil zu diesem säurebetonten, leicht scharfen Ceviche passen will.
Also es schmeckt auf jeden Fall auch die Säure bei dem Wein, die kommt dann im Nachhinein, als erstes habe ich am Gaumen so Süße und dann kommt die Säure, aber nicht unangenehm.
Genau, ich glaube, das ist sogar ein Riesling, den ich trinken kann.
Ja, ja, absolut.
Laura Weber ist eine Winzerin an der Nahe, die im Weingut ihrer Eltern mittlerweile so eine eigene Linie hat. Also sie ist mittlerweile voll im Weingut mit eingestiegen, kümmert sich aber in erster Linie um den ganzen Export und um die Gastronomiepartner des Weinguts. Und ihr Papa Udo ist eben noch, hat seine eigene Weingutslinie, wo sie aber auch mitarbeitet. Aber sie hat eben so 5, 6 Weine im Weingut, wo sie ihren eigenen Stempel drauf drückt.
Und das ist einer?
Das ist einer von denen. Man erkennt es immer so ein bisschen. Ihre Etiketten haben immer dieses türkisfarbene. Mhm. Es steht auch eben L. Weber und die Etiketten vom Vater sind, sage ich mal, nennen wir es etwas klassischer. Und da steht dann eben auch das Weingut Udo Weber immer noch mit drauf.
Also ein bisschen altbacken.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, natürlich, du hast das nur charmant verpackt. Ich spreche die Wahrheit einfach aus.
Ich muss ja noch weiter mit denen zusammenarbeiten.
Was dem Nüchternen im Sinn, das den Besoffenen auf der Zunge.
Nein, Quatsch. Also Laura macht da wirklich einen super Job, ist die 11. Generation mittlerweile auf dem Weingut und das gibt es seit 1732 und hier jetzt eben aus der Lage Frühlingsplätzchen, sehr bekannte Lage in Monzingen an der Nahe, sehr steil tatsächlich, schön nach Süden hin ausgerichtet und...
Also jetzt mal so gefragt, also Kabinett, da denke ich immer so, boah, der wird schon ein bisschen Kohle kosten, was kostet der jetzt?
Ja, das ist ein Schnapper.
Das ist ein Schnapper?
Das ist ein Schnapper.
Dabei ist was, 50 Euro?
Nein, der ist bei 40.
10 Euro. 10 Euro nur? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Also ab Hof 10 Euro.
Genau, 9,90 Euro, glaube ich, wenn ich es vorhin richtig gesehen habe. Also den 20er habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Das war dann schon der 23er tatsächlich. Mhm. Wir haben auch schon 21, aber wir haben auch noch ein bisschen 20. Ich finde, das sind durchaus Weine, die auch ein bisschen mal 2, 3 Jahre liegen können. Und... Ja, es ist kein teurer Spaß, aber ein sehr schöner
Trinkspaß. Sehr schöner Spaß, ja.
Perfekt zu der Frische und der leichten Schärfe.
Also alle Gerichte, die eben Säure mit sich bringen, da kann man den Wein ruhigen Gewissens empfehlen.
Ich finde, die Säure ist gar nicht das Ausschlaggebende. Ich bin eher eben bei diesem Thema Schärfe und...
Ach so, dadurch die Süße, also scharf süß, das Sweet Chili quasi.
Sweet Chili.
Wo kriegt man den? Also nur ab Weingut oder gibt es irgendwelche?
Also ich habe ihn jetzt ab Weingut gesehen. Gibt sicherlich auch beim einen oder anderen Online-Weinhändler. Aber ich finde es ja auch immer schön, gerade wenn man in Deutschland ist, auch vielleicht direkt ab Weingut zu kaufen, weil dann kommt es auch da an, wo es hin soll, sage ich mal. Und es verdient nicht noch vielleicht der ein oder andere irgendwie
zwischendurch. Ja, genau, nicht zu viele Zwischenhände, würde ich mal jetzt so sagen. Ich möchte jetzt zu unserem letzten Gericht kommen. Tatsächlich habe ich das neulich selber gegessen. Es ist keine Kreation jetzt von mir explizit, aber eine Kreation, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und wir wollen ja auch satt werden. Dementsprechend braucht man ja auch ein bisschen was für den Magen. Wir haben jetzt nur ganz leichte Gerichte besprochen. Jetzt kommt es ein bisschen schwerer. Da machen wir ein Raviolo mit Radicchio, Speck und Pfifferling. Es ist Zeit der Pilze. Und mit dem Wetter, wenn man das Wetter auf ganz Deutschland, also quasi das Hamburger Wetter auf ganz Deutschland, dann ist es das perfekte Wetter für Pilze.
Definitiv.
Und Pfifferlinge sind einer meiner großen Lieblinge, so wie auch Steinpilze, aber in dem Fall Pfifferlinge. Raviolo gekocht, gefüllt mit Radicchio, leichte Bitternote, Speck, also diese Salzigkeit, auch durchaus Räucheraroma drin, wenn es geräucherter Speck sein soll. Und Pfifferlinge, die eben so ein bisschen immer an, ja, für mich immer was mit Sommer zu tun haben. Das Ganze in so einem leichten Butter-Pfifferling-Sud, das heißt, die Abschnitte von den Pfifferlingen, die wir zurechtputzen, daraus kochen wir einen Sud. Und den passieren wir dann ab und binden mit etwas Butter natürlich ab.
Was?
Ja, minimal. Schande. Darin servieren wir das auch. Das werden wir auch demnächst auf die Karte mal nehmen, weil, wie gesagt, ich das als ja Zwischengang oder sogar als Hauptgang ein unfassbar schönes, tolles Sommeressen empfinde. Und da ist die Frage, weiß oder rot dazu?
Also man könnte sicherlich was Weißes machen, aber für die Dramaturgie des Podcasts habe ich jetzt noch einen Rotwein ausgesucht. Also ist sicherlich ein Gericht, wo man vielleicht auch mit dem einen oder anderen Chardonnay ganz gut arbeiten kann.
Es riecht total nach Pilz. Entschuldigung, ich habe gerade an dem Wein gerochen. Es ist ein Rotwein und es riecht nach Pilz.
Und ich finde, es riecht auch nach Speck.
Und es riecht nach Speck, ja, genau.
Also ich finde, für mich hat er wirklich so eine, wie wenn er so frisch aus dem Kamin rauskommt. Ja, es ist was ganz Besonderes, habe ich jetzt ausgesucht.
Was ist das? Erzähl dann.
Du hast mir ja das Gericht gesagt und dann, ja, was machst du dazu? Und dann habe ich Speck und das, du hast gesagt, du hast das bei einem Italiener gegessen, habe ich so gedacht, ah, Speck, dann ist mir so eine Südtiroler Jausen, so eine Brotzeit eingefallen.
Ja.
So Südtiroler Speck und dann so ja. Die ganzen Schinkenspezialitäten, die es da gibt und dann auch diese Bitternoten vom Radicchio und dann aber trotzdem dieses Erdige vom Pfifferling. Und da habe ich so gedacht, hey, da haben wir doch einen Wein, der eigentlich genau das widerspiegelt, weil er kommt eben aus Südtirol, die Rebsorte wird oft eben als die Jausen-Rebsorte, die Brotzeit-Rebsorte bezeichnet. Das ist der sogenannte Vernatsch. Wir kennen ihn in Deutschland tatsächlich als Trollinger eigentlich.
Echt? Ja, wobei die Farbe ist relativ trüb.
Es ist ein bisschen naturig jetzt gemacht. Man kommt von Weingut Lage da, einem der ganz großen Namen aus Südtirol, aber eben nicht aus seiner Standardlinie, sondern aus seiner Kometenlinie. Kometen, das ist sozusagen die Probierstube im Hause Lageder. Die machen jedes Jahr so 4-5 Weine in der Kometenlinie, wo sie einfach Sachen ausprobieren und das dann einem kleinen Kreis zur Verfügung stellen, weil es gibt davon nicht viel. Also von dem Wein haben sie jetzt 1300 Flaschen gemacht.
Mhm.
Der Wein heißt, deshalb habe ich ihn eigentlich genommen, heißt Max.
Ja, natürlich. Also ich meine, wie viel Max haben wir da im Regal stehen? Das ist der Wahnsinn.
Und es ist eben aus der Rebsorte Vernatsch, die zum Kulturgut, sage ich mal, fast in Südtirol gehört. Es ist jetzt hier allerdings kein klassischer Vernatsch, sondern es ist ein gemischter Satz mit ganz vielen Vernatsch.
Was ist denn ein klassischer Vernatsch? Vernatsch.
Ja, wenn nur ein Wein drin wäre, der wäre jetzt auch eben sehr klar abgefüllt. Du hast ja gerade schon gesagt, unserer hier ist jetzt so ein bisschen trüb.
Ja.
Und hier haben wir eben einen sogenannten gemischten Satz. Wir haben ganz viele verschiedene Spielarten des Vernatsches in einem Weinberg stehen. Mhm. Und das Spannende ist auch, der Weinberg ist auch wieder sehr, sehr alt. Der ist bereits im Jahr 1900 gepflanzt worden.
Also es ist doch nur 124 Jahre. Ich meine, ich bitte nicht.
Ja,
und so lange leben wir beide ja schon zusammen. Alleine dumme Sprüche für den Gesichtsausdruck, das lohnt sich immer wieder.
Ihr müsst das euch manchmal anschauen auf YouTube. Ich bin einfach immer wieder überrascht, wie schlecht du rechnen kannst.
Deswegen bin ich Koch geworden.
Ja, aber da muss man auch manchmal eins und eins zusammenzählen. Und
ich schmeiß ein bisschen davon rein, ein bisschen davon, das klappt schon.
Und im Zweifel ist es immer Butter.
Deswegen gibt es ein Schlöckchen, was 250 Gramm wiegt.
Lass ihn uns mal probieren.
Ja, lass uns mal probieren, komm.
Jetzt haben wir kurz drüber gesprochen.
Jetzt Südtirol oder eigentlich Österreich, so vom Schinken her, weil du sagtest, ne, Schinken damit assoziiert, die haben ja natürlich schon sehr, sehr viel geräuchert, das, ne? Die haben das ja früher, Räuchern ist ja auch eine Art der Konservierung. Und hier, also die erste, die Nase sagt, ja, Rauch, also ich habe zuerst wirklich Pilze gerungen, aber jetzt am Gaumen, relativ frisch, also knackig, ist nicht kompliziert, also nicht kompakt.
Und das ist auch das, was, glaube ich, Vernatsch auch so ein bisschen auszeichnet, ist diese Unkompliziertheit. Das wird hier ein Wein sein, der eine große Tanninstruktur haben wird, weil ich finde, er hat eine schöne Säurestruktur und genau für das steht Vernatsch für mich. Das ist Ich habe den Wein jetzt auch bewusst so ein bisschen runtergekühlt. Der ist jetzt eben eher so bei 14, vielleicht 13 Grad. Weil ich finde, das steht dem Wein halt sehr, sehr gut zu Gesicht. Und das kann ich mir eben zu deinem Ravioli. Er bringt eben, der ist jetzt der Säurekick hier. Weil du hast ja diesen Sud mit Butter, was du gesagt hast. Und dann kriege ich hier jetzt mit dem Wein eine schöne Frische rein. Trotzdem habe ich aber diesen erdigen, leicht rauchigen Charakter, der eben die einzelnen Aromen sehr schön aufspielt. Aber, weil wir haben ja Radicchio. Und ja, Radicchio ist ja unglaublich bitter.
Bitter, ja.
Und wir haben einen Rotwein ohne Tannin.
Aber wir haben hier trotzdem Bitterstoffe drin. Also hinten raus hat er...
Das ist auch das, was du hinten schmeckst. Der Wein natürlich hat
ein bisschen... Das ist nie, als wenn du... Nee, warte mal, ganz kurz. Also keine negative Bitterstoffe, sondern wie wenn du die Traube aussaugst und nur noch auf der Haut rumkaust. Weißt du, dass so diese Bitter, dass dieses ganz leichte Bittere hinten, wirklich hinten auf der Zunge.
Aber es ist eben nicht dieses Tanningerüst, was viele ja vom Rotwein auch teilweise erwarten, wenn du sie auch lange im Holzfass und so weiter ausgebaut hast. Auch der Wein lag lange im Holzfass, über 3 Jahre. Aber es sind eben richtig gebrauchte Fässer. Es geht gar nicht mehr darum, dass der Wein dadurch Geschmack bekommt. Also die Ernte für den Wein ist im Jahr 2019 erfolgt. Er ist aber jetzt erst vor 2 Monaten auf den Markt gekommen, weil er sehr, sehr lange gereift hat. Ich glaube, der Wein hat eine unglaublich hohe Säure gehabt, sensorisch wahrnehmbare Säure gehabt und musste sich noch so ein bisschen finden. Und deshalb haben sie gewartet, bis sie ihn gebracht haben. Sie haben ihn 2023 aus dem Fass geholt, haben ihn dann nochmal 12 Monate auf der Flasche reifen lassen und haben ihn dann erst auf den Markt gebracht. Wie gesagt, es gibt davon 1300 Flaschen. Ich wollte die ganze Zeit schon einen geilen Vernatsch auf der Karte haben, weil ich das einfach auch jetzt gerade bei den sommerlichen Temperaturen so als leicht gekühlten Rotwein wirklich auch mal eine spannende Alternative finde. Könnte ich mir auch zum Beispiel zu unserer Trüffelpasta unglaublich gut vorstellen.
Echt, den Metcu würde ich nicht kombinieren. Also ich persönlich jetzt nicht. Das wäre nicht mein Geschmack. Unsere Trüffelpasta würde ich eher mit Laura Weber trinken. Essen und trinken. Diese Süße und das Erdige finde ich super.
Stimmt denn mit dir nicht?
Also ganz ehrlich, ich kann ja wohl, das ist ja mein Geschmack. Heißt ja nicht, dass es dir schmeckt.
Ja, aber du erzählst es gerade Tausenden von Leuten, die uns zuhören.
Ja, das ist total lecker. Süß, salzig, super lecker. Man isst auch Marmelade mit Käse.
Jetzt versteht ihr wieder, warum er der Koch ist und ich für die Weine verantwortlich bin, weil wo ich euch sowas zu ersparen.
Trüffelpasta
mit Kabinett.
Ja, sicher. Ja, sicher, das schmeckt. Hallo, Ruhe da hinten. Was habt ihr denn jetzt alle? Hey, man muss ja auch mal Kontroverse schaffen, verstehst du? Das ist so. Ist einfach so. Es muss ja dir nicht schmecken, mir schmeckt's. Leute, probieren's. Süßer Wein, salzige Pasta, Parmesan, Trüffel, erdige Noten, geil. So schnell kriegt man euch alle zum...
Sagt die eine Seite des Podcasts.
Die andere nicht.
Die andere
Seite. Naja, aber Spaß beiseite. Jetzt. Extrem interessant. Der Wein auf jeden Fall. Wo kriegt man diesen Wein und was wird er uns kosten, wenn wir ihn...
Da sind wir wieder so bei plus minus 30 Euro. Also Lagida will mit diesem Wein eigentlich kein Geld verdienen, weil dafür steckt da viel zu viel Arbeit drin. Du müsstest die Weine wahrscheinlich für 80, 90, 100 Euro verkaufen, wenn du damit kostendeckend arbeiten wollen würdest. Das ist, wie gesagt, ihre Probierstube. Die gibt's immer zu einem festen Preis. Der liegt, glaube ich, immer so bei, für einen Endkunden bei um die 30 Euro. Ich habe es jetzt zum Beispiel bei Lohmberg gesehen, gibt's aber auch noch bei dem einen oder anderen Weinhändler. Aber es gibt da nie große Mengen von, weil, wie gesagt, von diesem Kometen gibt es 1300 Flaschen. Und das Geile ist, 10% Alkohol.
Oh.
Das ist so,
ja, ich nicht gedacht.
Das ist so saftig.
Aber ist es ein Wein zum Saufen oder ist es ein Begleiter nur für dich?
Sowohl als auch. Also das ist ein Wein, den könnte ich mir auch einfach so
reinstellen.
So nachmittags auf der Terrasse, leicht gekühlt. Aber auch einfach jetzt mit so einer kleinen Brotzeit, bisschen Schinken, bisschen Speck oder eben zu den leckeren Raviolis, die es bald bei uns auf der Karte geben.
Ja, die Rüstung kann man sich mit sämtlichen leckeren Sachen verbeulen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Es war sehr interessant, was du mal so empfiehlst zu wirklich unterschiedlichen Gerichten und vor allen Dingen, dass wir heute auch festgestellt haben, dass es zu einer kalten Suppe auch einen geilen Wein geben kann. Bin tatsächlich von dem Griechen sehr, sehr positiv überrascht. Sehr, sehr schöner Wein. Kann ich euch nur ans Herz legen, den zu probieren. Ich würde mal sagen, ich wünsche uns alle heiße Temperaturen, damit wir alle mehr trinken müssen.
Wir trinken müssen und leckere, schöne Sommergerichte essen können. Gerne auch bei uns auf der Terrasse, wenn es das Wetter zulässt.
So ist es.
Und dann sagen wir Tschüss.
Jo, in Hamburg sagt man Tschüss. Schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Es war mal wieder eine ziemlich spannende Folge vom Saufgesabbel.
Wenn ihr Bock auf mehr von uns habt, abonniert unseren Podcast, lasst eine Bewertung da oder schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Ihr findet uns bei Insta, Facebook und auch bei YouTube oder erlebt uns einfach live und in Farbe bei uns im Kindfels Kitchen Wein in der Hamburger Hafen City. Tschüss, bis zum nächsten Mal.